In der dunkelsten Zeit des Jahres prüfen die Menschen nicht das Licht, sondern sich selbst. Selma Langerlöf. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, / macht fertig, / Erzieherin und willkommen zur ersten Adventsfolge. Ich bin ein bisschen nervös, bin ich ehrlich, denn ja, man kann sich so denken, ich habe eine Geschichte geschrieben und bin wie immer unzufrieden mit meiner Geschichte, ihr kennt das ja bei mir. Aber ja, jetzt ist Adventszeit, besinnliche Adventszeit, es ist auch ein bisschen verrückt irgendwie, dass jetzt schon Adventszeit ist und irgendwie das Jahr jetzt wieder rum ist fast schon und naja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ich hoffe, ihr habt euch eine Kerze angezündet, euch einen Tee oder irgendwas Nettes zu trinken gemacht und hört dann gleich meiner tollen Adventsgeschichte zu. Hört meinen tollen Adventsmärchen zu. Das erste von vielen. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte mich da gut rein vertiefen durch meinen ganzen Stress alleine. Aber wie gesagt, ich bin ja immer sehr, sehr, kritisch mit mir selbst. Von daher ist das dann immer auch nicht ganz so einfach, ne? Gut, wir widmen uns aber erstmal dem Wort des Sonntages. Und zwar ist das Knastern verdrießlich brummen. Ich habe Knastern anders im Kopf, aber gut, wir lesen mal, was hier steht. Hedwig und Ilse spielen Kanaster gegen Anne und Helene. Es läuft nicht gut für Hedwig. Nach jeder Runde hörte man sie mürrisch brummen, worauf Ilse versucht, sie mit einem Schmerz aufzuheitern. Scherz, Entschuldigung. Da fängt es schon gut an, wenn ich jetzt schon nicht vorlesen kann. Hör mal, Kanaster kommt nicht von Knastern. Und damit spricht Else Wahres. Denn das spanische Wort Kanaster, Korb, bezeichnet das Behältnis, in dem man die Karten legt. Knastern dagegen stellt den Klang dar, den Hedwig beim Grummeln und sein Feuer beim Prasseln macht. Bereits im 17. Jahrhundert verwendet es Johannes Clay 1616 bis 1656 in der Höllenfahrt Jesus Christi. Alles knackt und knickt und knastert in der Luft, modernisiert. Wahrscheinlich steckt früh Neuhochdeutsch Knascheln, Prasseln, Knistern, Knirschen dahinter, was Knastern zu einer derberen Form des Begriffs Knistern macht. Übrigens ist Knaster ab dem späten 17. Jahrhundert auch ein Wort für Tabak, weil der sich in einer Art Korb befindet. Damit landen wir wieder beim spanischen Kanaster. Hedwig ist übrigens amüsiert. Von wegen, Else, ich knistere, wehe, wenn ich knastern muss, worauf alle vier Spielerinnen lachen. Hier ich knastern anders im Kopf, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr definieren. Ja. Die meisten stellen sich wahrscheinlich die größte Frage, wie es mir geht. Wir sagen mal so, langsam beruhigt sich mein Nervenkostüm. Ich bin immer noch angespannt. Also ich bin immer noch so getriggert. Wenn irgendwelche schlechten Sachen kommen, denke ich natürlich gleich, oh, die Welt geht wieder unter. Oh, ist ja typisch, gerade kommt alles negativ auf mich und so weiter. Und so kam es auch mit meinem Auto. Oh mein Gott. Also ich habe das ja letzte Woche Donnerstag in die Werkstatt gebracht, eigentlich nur für einen Thermostat wechseln und eigentlich nur für so ein 150-Euro Thermostat wechseln. Okay, da kommt noch Arbeitsstunde drauf. Okay, das war extra beim Vertragshändler oder Unterhändler. Mein Auto ist 13 Jahre alt, also von daher es gibt keinen Vertragshändler mehr, aber die Firma sozusagen. Und weil es einfach auch nichts anderes gab und es musste ja auch gemacht werden und so weiter, und dann bin ich da hin und er meinte auch, ja, 150 sagen wir erstmal und dann bin ich ja los. Ich habe das vielleicht auch letzte Woche schon erzählt, ich weiß gar nicht, aber egal, ich erzähle nochmal die ganze Geschichte. Und dann bin ich los und dann bin ich durch die Eiseskälte, hat es auch geschneit, zurück und hatte ja eh Stress und war so angetriggert und kaum bin ich zu Hause, klingelt das Telefon, die sagen, ja, wir sind's nochmal, wir haben uns das jetzt angeguckt, Fehlerspeicher, der sagt, einmal halt Thermostat und, oh Gott, ich hab's wieder vergessen, wie das heißt, irgendeine Klappe im Motor. Bitte, Klappe heißt es nicht, oder Pumpe, oder, ich weiß nicht, irgendwas sowas. Und dann meinte er so, weil Motor hat ja aufgeleuchtet. Ich sage, nein, Motor hat nicht aufgeleuchtet, doch, Motor leuchtet auf. Ich sage, nein, hat er nicht, ich bin doch gerade damit hingefahren, das hätte ich gesehen, da hätte ich mich schiebe ja immer Panik bei allen möglichen Leuchten, Geräuschen und so weiter im Auto. Und er, okay, kann ja sein, dass das zusammenhing irgendwie, weil eben Fehlstart und alles Mögliche. Und dann löschen wir erstmal den Speicher und dann gucken sie und dann machen wir nur den Thermostat. Aber der Thermostat ist so blöd verbaut und das wusste ich natürlich auch schon. Das wird dann doch ein bisschen teurer. Dann sage ich, ja, wie teuer denn? Ja, 800. Sage ich, pff, okay, muss ja gemacht werden, kann es ja nicht ändern. Dann muss es halt so gemacht werden. Okay, wir bestellen es morgen, wir rufen morgen nochmal an, das war dann ja Freitag und so weiter. Freitag, keiner hat angerufen. Denke ich mir, naja gut, ne, war ein kurzer Arbeitstag, ich will die jetzt auch nicht nerven. Hab dann einmal angerufen, die wussten von nichts. Ja, abends, 16 Uhr, was heißt abends, ne? Aber meldet sich der Mensch nochmal, sagt, ich bin Vertretung für den von gestern. Schaffen wir nicht mal arbeitsstundentechnisch, aber Montag dann. Ich sage, okay, kein Problem. Montag, kein Anruf. Ich rufe da dreimal an, nerv schon diese arme Azubine, die da ist, die sagt, ja, steht immer wieder, dass das fertig ist, dass das nicht fertig ist, sondern in Bearbeitung ist und immer noch und 13 Uhr müsste fertig sein. Dann rufe ich nach 15 Uhr an, ja, steht immer noch 13 Uhr und so weiter und so fort. So ging das dann weiter. Ja, war fertig. Dienstag kriege ich einen Anruf. Ja, folgendes Problem, das Auto ist ja noch hier. Ich denke, ach nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Dienstag habe ich, glaube ich, gar keinen Anruf bekommen. War dann auch schon sauer und dachte mir, okay, rufst du Mittwoch an, ne? Mittwoch rufen die mich dann gleich morgens an. Ja, hier ist ja noch ihr Auto. Ich denke, ach, was denn jetzt? Wir haben folgendes Problem. Ich sage, oh nein, das Auto hat zwei Thermostate. Gut, ist ein Automatikwagen, ist ein Diesel. Irgendwie hatte das einen Sinn, warum das zwei hat. Aber ist auch okay. Sag ich, okay. Und er so, ja, das ist nicht das Problem, das wird nicht so teuer, das sind nur 200 mehr. Ich sag, okay. Also ja, aber der Motor spinnt rum. Irgendwie nimmt er die Kühlflüssigkeit jetzt nicht mehr. Ey, fragt mich, ich habe keinen Plan, ne? Also fragt mich, was er mir da erzählt hat. In dem Moment hat es auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich wurde jetzt nicht abgezockt. Vor allem ist es ja auch, ne, die gucken ja alles durch. Und wenn er rumspinnt, spinnt er da rum. Okay, mir hat gerade jemand über meine Seite auf, ich würde sagen, polnisch geschrieben. Ach so, klar. Dobry dzień, Madame. Polnisch würde ich sagen, dobry. Ja, und dann stimmt das nicht und dann müssen Dichtungen und dann muss das noch gemacht werden und so weiter. Und er so, ja, und dann, und das Teil und dann sind wir ja schon in Schläuche und dann sind wir schon 400 mehr. Ich so, wo sind wir denn jetzt? Und er so, ja, dann sind wir so bei 1400. Ich so, von 150 auf 1400 zu gehen, ist aber auch crazy, ne? Also sagen wir mal von 800 auf 1400 zu gehen. Er so, ja, es tut mir leid, aber, ne, und Zahnriemen müsste gemacht werden. Ich sag, ich kann jetzt nicht Zahnriemen machen, da, ne? Er meinte, ja, das kostet nochmal 1000 irgendwas. Ich so, das kann ich jetzt nicht. Vor Weihnachten, vor dem Jahresende, vor dem Abschluss, ne, man muss es ja auch alles mal so realistisch sehen, was da jetzt alles gekommen ist und was meine andere Sache da natürlich ist. Dadurch kann ich es noch 10-mal weniger, ne? Und er meinte, ja, nee, Zahnriemen sieht eigentlich auch noch gut aus, aber es muss halt irgendwie jetzt demnächst mal gemacht werden. Können sie aber noch bis nächstes Jahr fahren. Also ich sehe da keinen Manko an dem Zahnriemen. Heißt es Zahnriemen? Ich hoffe, es heißt so. Und ja, und da meinte ich, ja, mit den anderen Sachen, dann muss ich es halt machen, muss ich den sauren Apfel beißen, kostet dann halt 1400 Euro, ist halt nicht schön, aber solange es dann läuft, naja, okay. Sag ich, ja, aber wenn ich das jetzt hier auf Einverständnis gebe, wie lange dauert denn das wieder? Nee, dann haben sie den morgen wieder. Ich so, hä? Okay. Auch so nur dann, ne, so ungefähr. Sag ich, okay, ja, und dann gestern, heute ist ja Samstag schon, Donnerstag, haben die dann tatsächlich angerufen und gesagt, das Auto ist fertig, aber wann haben die angerufen? Wieder 16 Uhr oder so. Hab ich gesagt, komme ich morgen. Also habe ich keinen Bock drauf, also Freitag, ne? Ja, und entsprechend ist es auch gekostet. Wisst ihr, was das Teuerste war? Die Arbeitsstunden. Ich habe 800 irgendwas Euro nur für Arbeitsstunden bezahlt. Ist nicht crazy? Also, boah, und Fehlersuche allein, ich will keinen haten, der übrigens Automechaniker ist oder sowas. Ich habe auch mir so drüber nachgedacht, weil ich ja früher immer eigentlich eine handwerkliche Tätigkeit ausüben wollte, bevor ich dann ins Abitur ging sozusagen. Und da habe ich immer gedacht, so, ich würde gern Tischler oder Elektriker werden oder ähnliches, ne? Und heute, also mir ist in den letzten Wochen so aufgefallen, ich glaube, Automechaniker wäre gar nicht mal schlecht für mich gewesen, hätte ich mich dann ausgekannt, weil ich liebe ja Fehler suchen, ne? Und ich liebe ja so Handwerken und irgendwas ausbessern und irgendwie ein Projekt haben, finde ich eigentlich ganz geil. Also mal ab davon, dass wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche Männer kommen und sagen, Frauen können das nicht, so davon ab und ich mich einfach auch gar nicht null auskenne, ne, so, aber ich dachte so, das ist ein geiler Job. So, auf jeden Fall haben sie ja das Gerät ausgelesen, einen Fehlersprecher ausgelesen, das kostet einfach 80 Euro. Also, die stecken doch da nur was dran und dann sagt der Computer was und das kostet 80 Euro. Naja, Also die Rechnung, der legt mir so die Rechnung vor und sagt, hier sind die Teile und dit. Und ich denke, oh schön, das ist ja billiger als gedacht, so 1.100 oder so. Und er, ja, und dann kommt noch das dazu. Und ich, ach Mann, das hat wehgetan, wisst ihr, so, oh. Naja, es ist jetzt, wie es gemacht, er läuft super, er ist super schnell warm geworden. Also sonst fahre ich halbe Stunde, ist ja nun mal ein alter Diesel, es ist nun mal, wie es ist. Braucht mich auch nicht haten, ihr Umweltmenschen. Und jetzt ist er nach 10 Minuten warm gewesen. Ich war richtig erstaunt. Ich dachte, was ist denn jetzt mit dir, Auto? Das ist ja verrückt. Das heißt ja wahrscheinlich, dass vorher schon so ein bisschen was im Argen lag. Deswegen haben sich auch die Sachen so gestapelt, ne? Naja, aber das ist meine Autogeschichte. Damit bin ich jetzt auch durch. Da kann ich jetzt auch endlich einen Haken hintermachen. Meine Fresse, ne? Also sorry, ich muss es mal meine Fresse sagen. Es hört auch nicht auf. Wobei ich dachte, am Donnerstag, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt geht es vielleicht bergauf, weil Booking mir Geld zurück überwiesen hat. 10% von dem Hotelkosten aus Amsterdam, weil ich nicht erschienen bin. Das, naja, da brauchen wir gar nicht aufschlüsseln. Das war so ein verrückter Kram. Tschechisch ist das übrigens. Entschuldigung, ich muss das mal einwerfen. Der möchte mein Online-Sklave werden. Und der schreibt mir auf Tschechisch. Auf Tschechisch? Ja, kann ich halt nicht lesen. Ich schreibe Englisch oder German. Please. So. Auf jeden Fall haben die mir irgendwie Geld. Aber nur, weil ich bin ja nicht entschieden und ich habe es ja nicht storniert, weil mein Kumpel ist ja hingefahren. Und dann gab es da am Empfang ein Tara für ihn, weil ich das ja nicht war, die da erschienen ist, weil das ja dann falsch gebucht ist auf 2 Personen und bla, bla, bla. Und haben sie ihn dann neu gebucht. Naja, und dann haben sie aber trotzdem ja bei Booking eine Anfrage gestellt, warum ich nicht gekommen bin und so weiter. Was ja logisch ist, oder so. Und dann habe ich Booking geschrieben, naja, wenn ich jetzt storniert hätte, das Ganze, hätte ich kein Geld, man hat 0% Stornierung, also ne, ich hätte keinen einzigen Euro wieder gesehen, von daher habe ich nicht storniert, sondern habe ihn fahren lassen, alleine, und dann soll er das doch nutzen, sozusagen, ist doch egal, und ne, es hat für mich keinen Sinn ergeben, und jetzt hat Booking mit 10% wieder storniert, wahrscheinlich so aus Kulanz, irgendwie nett und so, naja, da dachte ich, oh, es geht doch nochmal wieder bergauf. Naja, und dann das Auto, und dann heute ist Samstag, habe ich ja schon gesagt, und dann gestern, naja, ich will nicht sagen ein Verrückter, aber jemand, der mich da hinstellt und bedroht und weil die Post so langsam ist, Leute. Ich möchte nur eine allgemeine Info hier angeben, wenn man Postversand hat, ist erst ab 9 Werktagen die Postsendung verschwunden, von daher, ne, muss man manchmal auch Geduld haben, da braucht man auch niemanden bedrohen, ne? So, halten wir das fest. Ich will da gar nicht drüber weiter reden, weil Energieverschwendung und man muss auch sein Nervensystem beruhigen. Wisst ihr, alles, was gerade negativ auf mich zukommt, triggert mein Nervensystem so sehr, dass ich Schnappatmung kriege, dass ich Panikattacke kriege, dass ich weine nicht mehr, Gott sei Dank, aber so, dass ich so zitterig bin, wisst ihr? Und das passt gerade einfach nicht und ich muss mich auch langsam mal wieder fangen. Ne, so, dass ich wieder regelmäßig esse, regelmäßig so an sich da bin. Also so, für euch bin ich gerne da und bin ich ja auch regelmäßig, da gibt es auch keinen Abbruch. Aber so an sich muss ich ein bisschen gucken, wohin meine Energie geht und das auch ein bisschen ablagern und auslagern, wisst ihr so? Ja. Gut, was gibt's noch zu erzählen? Weihnachtsmarkt hat gestartet. Wart ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich find's, liegt vielleicht auch in meiner Laune, ich war jetzt zweimal. Einmal so im Dunkeln und einmal im Hellen am Weihnachtsmarkt. Ich finde es irgendwie nicht mehr spektakulär. Ich habe mich so auf die Weihnachtszeit gefreut. Es mag jetzt sein, dass sich da so viel bei mir verändert. Aber irgendwie, das hat mich nicht abgeholt hier. Also nur hier war ich halt, ne? Weiß ich nicht. Fühle ich irgendwie nicht so. Ansonsten, in einer Woche ungefähr ist Nikolaus. Crazy, oder? Da ist schon Nikolaus. Meine Fresse. Das ist echt... Es ist verrückt, oder? Es ist doch wirklich verrückt. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich überlege gerade, ich muss noch heute Adventsbilder machen, weil ich mir vorgenommen habe, ich habe einen richtig coolen Adventskranz bekommen, so ein Stachelband, wo so ein Adapter drauf ist, mit einem 3D-Drucker alles, in schwarz und rot. Und da kann man eben Oder es ist eben ein Adventskranz geworden, die könnt mal bei TikTok reingucken. Einfach macht fertig suchen. Da habe ich den gepostet. Entschuldigung. Und damit wollte ich noch 4 Adventsbilder machen, ne, damit ich euch immer so, hallo, hier bin ich, so ungefähr zeigen kann. Das habe ich halt noch nicht gemacht durch den Stress, weil ich mich gerade nicht so fühle, dass ich mich jetzt irgendwie umziehen will und groß irgendwie Fotos mache und die Kamera lächle. Aber das habe ich dann heute halt vor. Nicht, dass ich keine Lust hätte so richtig, sondern es ist so, ich bin so zittrig. Ich kriege das nicht so gut weg. Ich will auch wieder lesen, aber ich kann nicht lesen. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil Ruhe macht es ganz schlimm bei mir. Der schlimmste Moment noch am Tag, so also bisher so am Tag komme ich klar, aber das Schlimmste ist morgens aufwachen. Ich wache jetzt immer um 6:30 auf. Also wird man sich ja freuen, wenn man zu so einer draußen Arbeit gehen müsste. 6:30 perfekt, so, ne? Ohne dass man, also dass man ausgeschlafen hat. Und dann ist mir das alles so ruhig. Dann muss ich echt Fernsehen anmachen, damit irgendjemand so. Das ist mir sonst so ruhig. Ich weiß nicht, ich kann das gerade nicht, aber ja, langsam fange ich mich. Ja, es ist ja, ihr hört ja schon, wie ich rede. Es ist ja schon an sich alles besser. Ja, ich will eigentlich mit der Adventsgeschichte loslegen, aber ich traue mich nicht. Ich will nicht, dass ihr mich kritisiert. Nein, also so schlimm ist es nicht. Aber ich habe wieder mal meine typischen Zweifel. Ihr wisst es ja, ich schreibe unglaublich gern. Ich schreibe auch unglaublich viel so privat. Und denke auch immer, dass ich so, ich will nicht so dieses typische Psychogelaber, so ich müsste meine Geschichte mal aufschreiben, aber ich habe so ein paar Ideen, wie ich was Tolles schreiben könnte, was so mein persönlicher, ohne Herren Sabina, so, ne, also einfach nur Sabinas persönlicher Roman werden könnte und so ein echter Roman und so weiter. Und das ist ja auch mein Lebensziel, glaube ich, dass ich das unbedingt machen möchte. Aber irgendwie bin ich zu selbstkritisch, irgendwie fallen die Ideen immer oft weg. Dann fehlt natürlich auch Energie und Motivation, klar. Wir sind alle Menschen, die normal arbeiten und dann bleibt da auch nicht viel Energie und Zeit übrig, ne? Sich so einem Riesenprojekt zu widmen. Und ja, deswegen, ich bin einfach sehr, 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 sehr selbstkritisch. Aber ich finde die Idee geil, die ich diese Adventsfolge geschrieben habe. Ich bin mal gespannt. Ich muss ja jetzt auch ra mich ranmachen, schon für die nächste eigentlich. Weil dafür habe ich ja jetzt auch, ich will nicht sagen, eine Woche gebraucht, aber ich habe schon lange gebraucht dafür jetzt so. Das war schon Arbeit, ne? Naja, mal gucken. Vielleicht fange ich dann gleich Montag schon wieder an. Muss ich ja. Ja. Von der Logik her, genau. Und aufnehmen muss ich dann Samstag, glaube ich. Ja. Boah, das ist ja auch schon Nikolaus. Es ist so verrückt. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf meinen ganzen Adventskalender. Das ist reichhaltig dieses Jahr. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Adventskalender und Adventspäckchen und Normal-Adventskalender, Sklaven-Adventskalender und so weiter. Und dann kommt mein eigener, den ich für euch mache, ja auch noch dazu. Es gibt doch dieses Meme, wo so ein Universum kommt. Habe ich das nicht letztes Mal schon irgendwo gesagt? Naja, ich fange jetzt an mit der Geschichte, oder? Auf jeden Fall wünsche ich euch einen besinnlichen ersten Advent. Und ja, lasst euch auf die Geschichte ein. Lasst euch nicht ein. Ihr könnt es hören, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Danach ist Ende und dann ist auch Ende. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Live-Update. Und ja, sonst, was sonst so anliegt. Und dann ist der nächstes Wochenende der 6. Also. Ist Nikolaus am zweiten Advent? Nein, das wäre ja verrückt, oder? Moment, ich gucke. Nee, Gott sei Dank Samstag, okay. Nehme ich am Nikolaus auf. Gut, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich merke gerade, ich muss mal hier die Schriftart ein bisschen größer machen. Genau, sonst ist das ein wenig für mich zu klein. Und bleibt gesund, werdet wieder gesund, heilt. Zieht positive Gedanken. Ich hätte ja ein bisschen gern schöne weiße Schneepracht, so ein bisschen hier auch mal im Norden. Der Anfang war doch schon richtig geil, Mitte November. Und jetzt finde ich, jetzt kann es noch mal richtig kalt werden und richtig schön was einfrieren. Hätte auch mal gern wieder so einen richtig großen Teich, der einfriert, so wie früher. Und ach komm, wir könnten, dieses Jahr kriegen wir das noch mal hin, oder? Ich weiß, viele, die arbeiten, also arbeitstechnisch mit dem Auto oder sonst oder mit dem Zug unterwegs sind, die haben wahrscheinlich da gar keinen Bock drauf, und das kann ich auch nachvollziehen, aber so ein bisschen so. Und wenn wenigstens über die Festtage, so wenn man frei hat, dann wäre es doch toll, so ein bisschen Schneespaziergang. Oh, da hätte ich Lust drauf. Gut, ich fange an mit der Geschichte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und lasst mich noch mal einen Schluck trinken und dann geht es gleich los. Habt einen guten ersten Advent, eure Herren Sabina. Es war einmal vor langer Zeit In einem abgelegenen Winkel des Universums, jenseits unserer bekannten Weltbildes, ein Land so sonderbar wie erhaben, dass kein Mann es ohne Ehrfurcht zu nennen wagte. Dort herrschten die Frauen vollkommen allein. Nicht als bloße Königinnen, sondern als absolutes Urmaß aller Ordnung, die leuchtende Spitze des Daseins selbst. Die Männer dagegen, obwohl natürlich körperlich überlegen und arbeitsam, waren vom geringen Geiste. Gar einfältig waren sie und strebten nach keinem größeren Horizont. Niemand hatte ihnen beigebracht, zu herrschen oder zu richten. Es gab in ihren Inneren keinerlei Bestreben, über irgendwem zu stehen und zu leiten. Sie sollten gehorchen, dienen und die Frauen bewundern, und das taten sie mit einer solchen Inbrust, dass es fast einer Religion glich. Die Frauen dieses Reiches waren in Mänteln aus tiefschwarzer Seide oder in geschnürten Gewändern gekleidet. Prachtvoll wie Gemälde, leuchtend wie Sonnen, ihre Bewegungen voller Stolz und Anmut. Sie wandelten mit purem Selbstbewusstsein, das jedem Mann die Knie weich werden ließ. Ihre Stimmen waren schneidend wie Peitschenhiebe, ihre Augen so scharf wie Dolche, und doch konnten sie, wenn sie wollten, Milde spenden, die selbst einen groben Waldarbeiter in süßes Beben versetzte. Die Männer, allesamt kräftig, wetterhart, mit breiten Schultern und schwieligen Händen, sanken vor ihnen nieder wie vor Göttinnen aus einem vergessenen Pantheon. Kein Mann wagte, die Herrschaft einer Frau zu hinterfragen. Es war, als sei der Himmel selbst in zwei Mächte geteilt. Das Befehlen und das Gehorchen und alles Weitere ergebe sich von selbst. In diesem uns ungewöhnlichen Reich lebte ein junger Mann namens Dennis. Er war ein Holzfäller aus einer ehrbaren Familie, arm, aber fleißig, mit einem Herzen, das so redlich war wie sein Körper stark. Sein Vater, selbst ein Mann von einfältigem Gemüt, hatte ihm nur wenig Weisheiten auf dem Weg mitgegeben. Doch eines blieb Dennis stets im Sinn: Diene einer Herrin gut, und sie wird dir deinen Platz in der Welt zuweisen. Seine Mutter hingegen war eine schweigsame Frau, deren ganze Haltung nur daraus zu bestehen schien, vor den hohen Damen den Kopf tief zu neigen. Dennis hatte weder Bruder noch Schwester, und niemals hatte eine Frau auch nur einen geprüfenden Blick auf ihn geworfen. Er war zwar sehr kräftig, aber eben auch unscheinbar in seiner Art, so wie ein Stein im Flussbett, der das Wasser trägt, aber nie glänzt. Wie ein buntes Blatt, das ungesehen vom Baume fällt und kein Herz erfreut. Sein Leben bestand aus dem Schlagen von Stämmen, dem Stampfen von Holz und dem Gehorsam gegenüber den Herrinnen des Dorfes, die ausnahmslos darüber wachten, dass jedermann sich gebührlich verhielt. Denn es sehnte sich, obschon er es sich selbst kaum eingestand, nach dem Augenblick, der irgendeine Frau seine Existenz bemerkte, ihn anrufen, befehlen oder strafen würde. Denn so war die Ordnung. Ein Mann ohne Herren war ein Gefäß ohne Inhalt. Eines Tages jedoch, als Dennis tief im Walde arbeitete, ereignete sich ein Vorfall, der sein Schicksal für immer zu verändern schien. Es war ein Tag, an dem der Wind so stillstand, dass selbst die Äste der Tannen sich flüsterten. Dennis war gerade dabei, einen besonderen alten Stamm zu fällen, als ein sonderbares Ziehen in seinem Innern erwachte. Erst schien es wie ein Gedanke, der sich ihm aufdrängte, dann wie ein Gefühl, schließlich wie eine Kraft, die sich von außen nach ihm ausstreckte. Er hielt inne, spürte nach, erschrak. In seinen Lenden erwachte etwas, von dem er stets befürchtete, dass es irgendwann passieren würde. Etwas, was ihm streng verboten war und er noch nie so stark gespürt hatte. Wie oft hatte er die Anwehen dieser körperlichen immer wieder verdrängt. Aber nun war es einfach nur hart. Gleichzeitig rief etwas nach ihm. Nicht mit Worten, sondern eher wie ein leiser, aber unbezwingbarer Sog. Ein fremder Wille, der seinen eigenen überlagerte. Zunächst glaubte er, er würde vielleicht träumen oder er sei sehr müde. Doch dann bemerkte er es ganz deutlich. Seine Hose spannte im Schritt, als würden unsichtbare Hände dort zupacken. Er sah an sich herab. Ganz klar ersichtbare Fingerabdrücke, wie im Stoff gegriffen, doch niemand hinter ihm, niemand an seiner Seite. Er spürte, dass seine Männlichkeit berührt wurde, schmerzhaft. Ein kalter Schauer fuhr ihm über den Rücken und bevor er auch nur über Flucht hätte nachdenken können, wurde er rücklings fortgezogen. Er glitt nicht über den Waldboden, er flog regelrecht. Die Bäume schossen an ihm vorbei wie grüne Speere. Seine Füße berührten kaum die Erde. Mal schien er oben, mal unten zu schweben, als sei er ein Spiel bei jener unsichtbaren Kraft. Das Rauschen in seinen Ohren wurde lauter, das Herz pochte ihm bis in den Hals und dennoch seine Angst schwand und machte ein sonderbares Gefühl von Unterwerfung Platz. Er spürte instinktiv, dass es eine Macht war, der er sich fügen müsse, weil es nie anders gedacht war. Dann aber, urplötzlich, verlor die Kraft ihren Halt, sein Genital war frei und Dennis prallte gegen einen gewaltigen Baumstamm. Er sah noch, wie die Welt um ihn kippte, dann wurde alles schwarz. Er wusste nicht, wie viele Augenblicke verstrichen waren, ehe ihn eine weibliche Stimme aus der Finsternis riss. Sie war fest, unerbitterlich, ohne jede Spur von Schonung. Keine sanfte Stimme. Keine, die tröstend oder mildernd war. Nein, es war eine Stimme von solcher Härte, dass sie eher ein Schlag glich als einem Ruf. Aufstehen, sofort! Kaum klang der Ton, folgte ein zweiter Befehl, noch schärfer wie ein Peitschenknall, in der kalten Luft. Los! Dennis fuhr hoch, benommen, der Schädel pochte und erhob sich reflexartig, wie alle Männer jenes Reiches seiner Kindheitstage taten. Da schnitt die Stimme erneut durch die Stille, grellend wie ein Urteil. Du widriges Geschöpf, es liegt Glut in deinen Lenden. Bei diesen Worten erfuhr ihn ein schleichendes Ertapptsein. Denn in jenem fernen Reich war jede Regung seines Manneskrafts strengstens untersagt, solange keine Frau sie gnädig erlaubt hatte. Doch je verzweifelter er gegen die aufgestiegene Hitze in seinem Unterleib ankämpfte, desto stärker regte sie sich, pochte und brannte, bis der Schmerz in verbotener Stärke selbst zu flammen schien. Verzeiht, ich, stammelte er, die Worte kaum geformt, mehr ein hilfloses Gemisch aus Befürchtung und Scham. Noch ehe er weitersprechen konnte, strich etwas Unsichtbares über seine Haut. Nicht wie Hände, sondern wie ein vibrierender Hauch, der seinen Körper prüfte. Dann aber erschienen, wie aus dem Nichts, tiefe Fingerabdrücke im Saum seiner Kleidung und in einem einzigen Ruck wurde er all seine Hüllen beraubt. Nackt stand er da, schutzlos. Öffentlicher als je ein Mann es erträgt. Seine aufsteigende Regung pulsierte unabwendig im Takt eigenes Blutes bebend. Ein Lachen haltete auf, dunkel, schneidend, durchdringend. Die Stimme wurde lauter, trug sich durch die Baumwipfel, als käme sie nicht aus einem Mund, sondern aus einem Wald selbst. Und während sie lachte, sank Dennis' Herz ihm in die Tiefe seiner Brust, triefend vor Scham und doch von einer verbotenen Hitze durchpulst, die er nicht bannen konnte. Da erhob sich die Stimme abermals, nun tiefer, gewichtiger, von einer Gelassenheit, die nur die wahrhaften Mächtigen besitzen. Oh, glaub nicht, ich sehe dich heute zum ersten Mal, Dennis, begann sie, und jeder Laut vibrierte wie ein unsichtbarer Griff um seinen Nacken. Ich habe dich oft im Schatten dieser Wälder beobachtet. Dein Schweiß habe ich gerochen, wenn die Arbeit dich beugte. Deine keuchende Stimme habe ich gehört, wenn du Stämme wendetest. Und jeder deiner Taten habe ich betrachtet, gleich einem Buche, das sich freiwillig vor mir öffnete. Ein Schaudern lief ihm über den Rücken. Männer wittern nicht, wenn etwas Höheres ihre Spur aufgenommen hat. Ihr seid zu einfältig, zu durchsichtig. Dennis senkte den Blick, und doch das half abermals nichts. Er fühlte sich durchdrungen, als könnte die unsichtbare Herrin jede Regung seiner Seele ertasten. »Ich habe dich auserkoren«, fuhr sie fort, und ihren Worten lag ein Triumph, der ihm Furcht und glühende Härte zugleich brachte. »Auserkoren, um an dir meine Freunde zu finden. Ich tue es seit Jahrhunderten. Immer wähle ich einen Jüngling, wenn seine Einsamkeit am tiefsten schneidet. Und dann...« Ihre Stimme wurde sanfter, doch nicht milder, eher gefährlicher. »Dann forme ich ihn. Ich mache ihn zu einem Mann, zu einem Werk, zu meinem Werkzeug.« Er rang nach Atem. »Du wirst leiden, Dennis. Du wirst beben, du wirst knien und zittern, und du wirst mehr von deiner Natur begreifen, als einem Mann überhaupt gestattet sein sollte.« Ein weiteres Lachen folgte, dunkel, beherrschend und voller spielerischer Grausamkeit. »Doch fürchtest du dich nicht, ich spüre es. Die Glut in deinem Lenden verrät dich. Ein Jüngling, der bebt und trotzdem folgt. Eine reizende Mischung.« Während sie sprach, spürte Dennis, wie der Wald selbst sich zu verdichten schien. Die Luft lag schwer, fast ladend. Und je länger die Stimme in seinen Ohren vibrierte, desto weniger wusste er, ob sie von überall oder aus seinem eigenen Inneren kam. Plötzlich jedoch ein lautes Knacken. Ein Laut, der anders war als die Stimme. Dennis hob langsam den Blick. Über ihm, in der Rinde des gewaltigen Baumstammes, den er zuvor gerammt hatte, glänzte etwas. Zunächst glaubte er, es sei nur ein Lichtspiel, doch dann erkannte er die Schattierung, Konturen, Formen. Und schließlich sah es ganz deutlich. Ein Frauengesicht. Wunderschön, erhaben. In dem Stamm selbst eingebettet, als sei der Baum ihr Körper. Die Augen schienen ihn direkt anzusehen. Der Mund war geschwungen als Lächeln mit kalter Allwissenheit. Die Züge waren vollkommen unirdisch, und doch strahlten sie eine Strenge aus, die kein Zweifel ließ, wer hier das Reich beherrschte. Und die Stimme sprach weiter, nun unverkennbar aus jenem Gesicht, hoch über seinem Kopf aus Holz und doch lebendig. Sieh mich an, Dennis, und zittere. Du gehörst mir. Die Augen im Holz öffneten sich ein wenig weiter, als hätten sie Gefallen daran gefunden, seine Furcht in ihrem ganzen Blöße zu sehen. Dann sprach die Stimme klar, wie ein Befehl aus einem uralten Tempel. Rüttle an meinem Stamm, Dennis. Er wagte nicht zu widersprechen. Mit zittrigen Fingern legte er die Hände an die raue Rinde und zerrte, schob, drückte, stemmte sich dagegen. Er spannte jeden Muskel an, bis ihm die Sehnen brannten. Doch der Baum rührte sich nicht im geringsten. Nicht ein Zittern lief durch den Stamm, kein Blatt fiel. Es war, als ziehe er an einem Berg. Ein spöttisches Lächeln erschien im hölzernen Zügen der Herren, kaum sichtbar, doch scharf wie eine Nadelspitze. Und just in diesem Augenblick löste sich hoch oben aus verborgenen Tiefe der Krone etwas Rundes, eine kleine Kugel fiel herab, schlug dumpf auf den Waldboden und rollte bis an Dennis' nackten Fußränder. »Heb sie auf«, befahl die Stimme. Er tat es ohne auch nur einen Hauch eines Zögers. Die Kugel war warm, als läge ein Herz darin. Als er sie öffnete, fand er ein winziges, gefaltetes Schriftstück. Die Buchstaben darauf schimmerten wie Einritzungen eines Zauberspruchs. Schlag dir das Zeichen deiner Sklavenschaft. Ich brandmarke dich. Dennis' Lippen bebten. Doch ein Mann dieses Reiches war nicht geschaffen, um zu widersprechen. Noch eher richtig verstand, waren die Worte, was die Worte verlangten, fuhr ein Windstoß durch die Lichtung. Die unsichtbaren Hände griffen erneut nach ihm, härter als zuvor, packten ihn an Schultern und Hüften wie Werkzeug aus reiner Macht und pressten ihn rücklings gegen den Stamm. Ein Schrei entrann sich ihm, als die Rinde kalt seinen Rücken berührte. Dann hörte er ein Knacken, ein Sirren, wie 100 dünne Peitschen zugleich. Aus dem Baum schossen brennende Äste hervor und schlugen auf seine Brust nieder. Nicht wahllos, sondern mit einer Präzision eines uralten Rituals. Jeder Hieb brannte sich tief ein, ritzte Linien, schuf ein Muster, das ihm durch Herz stocken ließ, während Schmerz und Scham seinen Atem zerhackten. Als die Äste sich zurückzogen, glühte ein Zeichen in seiner Brust. Ein geschwungenes Baumsymbol, roh und doch kunstvoll, das von nun an unauslöschlich sein sollte. Die Stimme hauchte genüsslich. Ja, so ist es recht. Du reagierst genauso, wie ein brauchbarer Jüngling reagieren sollte. Ihr Blick senkte sich und schien sich zu senken. Direkt auf seine Lenden. Dort pochte sein Genital umso mehr. Er versuchte, sich zu verbergen, doch es half nichts. Ah, er wächst unter Schmerzen, welch köstliche Wahrheit deines einfachen Wesens. Noch ehe er sich sammeln konnte, ertönte der nächste Befehl. Steck deine Hand in das Astloch vor dir. Ein alter, knorriger Holzraum öffnete sich wie ein gähnender Mund im Stamm. Dennis gehorchte. Sobald seine Hand das Innere berührte, spürte er es. Ein Ziehen, ein Sog, ein heimtückisch schmatzendes Verlangen, das nicht von seinem Fleisch, sondern von seiner Kraft selbst zu kommen schien. Sein Glied schrumpfte augenblicklich, als würde die Hitze aus seinem Leben gesogen. Der Baum trank ihn. Die Herrin sog ihn. Ein tiefes, genüssliches Geräusch erklang aus dem Holz, freudig, entzückt, beinahe überraschend. »So nährst du mich richtig«, raunte sie. »Dafür habe ich dich gemacht. Ich brauche dein devotes Leiden.« Und so geschah es, dass Dennis an jedem Tage gebrandmarkt, gewandelt und der Herren des Waldes anvertraut wurde. Sein Herz schlug fortan in zwei Takten, sein Atem gehorchte zwei Willen und seine Schritte wussten stets den Weg zu jener Lichtung zurück, ob seine Gedanken es wollten oder nicht. Denn eines hatte die Baumherrin ihn auferlegt, so unumstößig wie ein Fluch und doch so sanft gesprochen wie ein Gesetz der Natur. Wann immer in deinem Schoß eine Regung erwacht, sollst du zu mir kommen. Kein Tag, keine Stunde, kein Atemzug darf dich halten. Denn so ist dein Platz in dieser Welt und so bleibt es, bis die Bäume schweigen. Und Dennis, der einfache Jüngling aus dem Dorf, gehorchte diesen Worten sein Leben lang. In langen Abständen oder in kurzen, je nachdem, wie sein Körper ihn verriet, suchte er den Wald heim und trat still auf die Lichtung, wo die Herrin ihn im Stamm wohnte und seine Kraft verlangte, wie am ersten Tage. Kein anderer Mann im ganzen Land wusste um sein Zeichen, doch wenn er die Wälder durchschritt, neigten sich die Äste vor ihm und die Tiere hielten inne, als erkannten sie den Duft einer uralten Bindung. Und die Frauen, die ihn manchmal sahen, sprachen kein Urteil, doch ihr Blick glitt über seine Brust, als spürten sie dort etwas Verborgenes, das nur den Mächten der Tiefe diente. So lebte Dennis fortan zwischen Dorf und Wald, zwischen Menschenhand und Wurzelkraft, und kein Lied wurde über ihn gesungen. Manche Geschichten gehören nicht in den Mund der Leute, sondern bleiben im Schatten der Bäume, die mehr wissen als jenes Herz. Und wer heute unter jenen uralten Wipfeln wandert, erzählt sich leise, man könne in den Nächten ein zweifaches Pochen hören, ein Herzschlag eines Mannes und den einer Herrin, die ihn nie freigab. So endete die Wandlung von Dennis und begann sein Dienst unter der Herrin des Waldes. Und so bleibt es, solange die Welt Wurzeln trägt. Ende.